Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu Persönlichkeiten aus Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast, der die Menschen hinter den Titeln und Funktionen sichtbar macht. Heute darf ich einen Mann vorstellen, der nicht nur Politik gestaltet, sondern das Zusammenleben in unserem Bundesland aktiv mitprägt. Christian Dörfel, der neue Landesrat für Soziales, Integration und Jugend. Nach Jahren als stellvertretender Leiter des Verfassungsdienstes und als Clubobmann im Oberösterreichischen Landtag ist er nun an einer der zentralsten Schnittstellen der Gesellschaft angekommen. Seine Themen sind klar. Soziale Gerechtigkeit, Integration mit klaren Werten und Respekt und die Weichenstellung für die Jugend von morgen. Mit seinem Leitsatz »Integration ist kein Angebot, sondern eine Verpflichtung« sorgt er bereits jetzt für Aufsehen. Doch was treibt den Mann an, der auch als Bürgermeister von Steinbach an der Steyr sein Ohr stets nah bei den Menschen hatte? Welche Vision hat er für die Pflege der älteren Generationen? Und wie will er unsere Werte stärker in der Integration verankern? Freuen Sie sich auf einen Blick hinter die Kulissen und lernen Sie den Menschen Christian Dörfel kennen. Seine Werte, seine Visionen und die Herausforderungen, die vor ihm liegen. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Gehen wir aufs Du über?
Ja, gerne. Ja.
Danke. Christian, erzähl einmal, was bedeutet es für dich persönlich, nun als Landesrat für Soziales, Integration und Jugend zu agieren?
Also für mich ist es eine große Ehre auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine große Chance, an einem gedeihlichen Miteinander und einem guten Zusammenleben in Oberösterreich, in unserer Gesellschaft mitzuwirken. Das hängt jetzt natürlich nicht alleine von mir ab, aber ich kann einen Beitrag leisten. Und daher habe ich auch freudig zugesagt, wie mich der Landeshauptmann ersucht hat, diese Aufgabe zu übernehmen.
Welche Herausforderungen erwartest du in deiner neuen Rolle und wie bereitest du dich darauf vor?
Also die Herausforderung ist ja ein gutes Zusammenleben zu ermöglichen. Und wenn ich mir das Ressort jetzt anschaue in der Fülle, ich habe ja jung und alt, hier geboren, zugewandert, Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen ohne Beeinträchtigung, die alle in Oberösterreich die Möglichkeit zur Entfaltung haben sollen und ein Leben in Würde führen sollen können. Und das ist eigentlich das, wo ich mitwirken möchte. Und der innere Antrieb war, weil ich bin ja Opa, ich habe zwei Enkel mit 6 und 4 Jahren. Und wenn ich da einen Beitrag leisten kann, dass ein gedeihliches Miteinander in Oberösterreich auch in Zukunft möglich ist, dann muss ich das ganz einfach tun und hier meine Ideen einbringen.
Sehr verständlich, ja. Das glaube ich. Natürlich, man möchte seinen Nachkommen, den Enkelkindern natürlich eine schöne Zukunft ermöglichen in Oberösterreich oder in Österreich betrachtet. Ja. Du hast als Bürgermeister von Steinbach an der Steyr viele Jahre nah bei den Menschen gearbeitet. Wie hilft dir diese Erfahrung in deinem neuen Amt?
Also das ist eine extrem wertvolle Erfahrung. Ich war ja 22 Jahre Bürgermeister in Steinbach an der Steyr, Gemeinde mit circa 2000 Einwohnern. Also nicht mehr ganz klein, aber auch nicht so groß, dass man den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern verlieren könnte. Und da gibt's immer wieder gewisse Mechanismen, dass wir die Leute einbinden, dass man auf die Ideen eingeht, dass man auch direkt sagt, was geht und was geht nicht. Und das funktioniert in der kleinen Einheit Gemeinde. Und die Grundprinzipien, bin ich jetzt draufgekommen, in den ersten Wochen funktionieren, aber auch auf Landesebene.
Christian, was bedeutet für dich der Begriff Integration?
Integration heißt ja für mich Ja sagen zur neuen Heimat und daher auch dass man sich bemüht, sich an die Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Wurzeln verleugnen muss, meine Kultur aufgeben muss, aber mir ist schon klar, dass ich in einer neuen Heimat bin, wo es andere Regeln gibt. Und wenn ich ein Teil dieser Gesellschaft sein möchte, weil ich an den Vorteilen dieser Gesellschaft teilnehmen möchte, dann muss ich auch die Regeln einhalten, die in der neuen Heimat gelten.
Du hast jetzt die Regeln angesprochen, aber du sprichst auch sehr oft von Wertevermittlung in der Integration. Was genau verstehst du darunter?
Naja, es geht darum, wenn man die Menschen, die zu uns kommen, kommen ja größtenteils aus anderen Kulturkreisen. Da gibt es ja andere Verständnisse von Begriffen wie Arbeit, Gewalt, Gleichberechtigung, Rolle der Frau als bei uns in Oberösterreich. Und wenn ich hier in Oberösterreich leben möchte, dann muss ich ganz einfach die Gepflogenheiten akzeptieren, die bei uns in Oberösterreich sind. Die Werte, die wir leben, muss ich ebenfalls akzeptieren. Ich kann nicht sagen, ich möchte die Annehmlichkeiten Oberösterreichs in Anspruch nehmen. Ich lehne aber die westliche Lebensweise in Oberösterreich ab. Das funktioniert nicht. Und daher habe ich immer geprägt, Integration ist kein Angebot der Mehrheitsgesellschaft, ja, sondern ist eine Verpflichtung der Zugewanderten. Denn es ist so, wenn ich wo hinkomme, dann muss ich die Mehrheitsgesellschaft akzeptieren und meine Rolle in der Mehrheitsgesellschaft finden. Aber ich kann nicht gegen die Gesellschaft arbeiten.
Die neue Hausordnung für Oberösterreich klingt ja recht spannend. Was sind die wichtigsten Inhalte dieser Hausordnung und wie soll sie den Alltag der Menschen generell beeinflussen?
Na, die Hausordnung für Oberösterreich ist ja eigentlich das kleine Einmaleins des Zusammenlebens. Das sind Dinge, die für uns selbstverständlich sind, aber für die Zugewanderten neu sind. Und daher müssen wir rechtzeitig, eigentlich ab Tag 1, müssen wir klar machen, wie leben wir. Ja? Wir grüßen uns mit der Hand. Wir sehen uns in die Augen, wenn wir miteinander sprechen. Bis hin zum Verhalten im Straßenverkehr, wie bei den Ampeln. Ich bin sehr viel in Oberösterreich unterwegs. Das ist eines der Prinzipien, die ich als Bürgermeister mitgenommen habe. Ich habe als Bürgermeister auch mir immer ein Bild vor Ort gemacht und so ist es in Oberösterreich auch. Und ich war in verschiedene Flüchtlingslager. Und dort wird mir berichtet, was sind die großen Hürden eigentlich und da unter anderem auch, was ist eine Ampel? Es hört sich jetzt blöd auf für uns Oberösterreicher. Wir wachsen ja mit dem auf. Aber dass das eine Sicherheitseinrichtung ist im Straßenverkehr, das muss erst bewusst gemacht werden. Oder die Rolle der Frau. Wir stellen sehr oft, oder es wird oft berichtet, dass hier Differenzen gibt. Klar, die Leute kommen aus einem anderen Kulturkreis. Da hat die Frau eine andere Rolle als wie in der aufgeklärten westlichen Gesellschaft. Darum sage ich ja immer, eines der Hauptziele muss sein für die nächste Zeit, dass wir Respekt vor weiblicher Autorität wiederherstellen. Das beginnt bei Sprachkursen, geht weiter Kindergarten in der Schule. Das ist jetzt nicht unbedingt die große Herausforderung für die Zugewanderten, die seit Kurzem hier sind, sondern das ist leider auch ein Thema bei denen, die schon länger in Oberösterreich sind, aber aus den unterschiedlichsten Gründen gewisse Grundregeln des Zusammenlebens nicht akzeptieren können oder möchten.
Du setzt ja auch auf Wertekurse für Zuwanderer. Wie wird denn sichergestellt, dass diese Kurse auch nachhaltig dann wirken?
Die Wertekurse sind ja kein gesondertes Angebot, sondern meine Überlegung ist ja das, dass wir Deutschkurse mit Wertekurse verknüpfen. Es lässt sich nicht so unmittelbar trennen, beziehungsweise wurde mir berichtet, dass es leichter ist, bei integrierten Deutsch- und Wertekursen die Inhalte zu vermitteln als getrennt Deutsch- und getrennt Wertekurse. Und daher werden wir in Zukunft diese gemischten Kurse forcieren und auch entsprechend fördern.
Bleiben wir bei den Kursen. Du hast ja auch oft vermittelt, dass Hochdeutsch alleine nicht reicht, dass auch die Umgangssprache wichtig ist, dass die Zuwanderer lernen. Warum?
Das sind ganz einfach Erfahrungen aus der Praxis. Natürlich setzt die Umgangssprache Grundkenntnisse in Deutsch voraus. Also man kann jetzt sofort mit dem Dialekt beginnen. Hier gibt's ja auch entsprechende Angebote. Ich war vor kurzem bei einem Pilotprojekt in Wels, wo Asylberechtigte und teilweise auch noch Asylwerber mit großer Bleibewahrscheinlichkeit angelernt werden im Beruf. Und in dem Fall nicht im Lager, sondern im Verkaufsraum. Und die dortige Marktleiterin hat mir gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, dass die Asylwerber verstehen, was die Kunden möchten. Und sie hat ein Beispiel gebracht, wenn jemand kommt und er möchte ein Leberkässemmel mit einem Gurkel, dann würde es wesentlich leichter sein für alle Beteiligten, wenn der Asylwerber weiß zumindest, was ein Gurkel ist oder ein Leberkässemmel. Ich glaube, es geht ja darum, die Alltagssprache auch mitzutransportieren. Gerade was die Deutschkurse betrifft, ist ja so unheimlich schwierig, denn es kommen ja Personen zu uns, die ja Analphabeten sind zum Teil. Es hat ja nicht jeder eine Schulausbildung. Für viele ist es überhaupt neu, in die Schule zu gehen, in eine Ausbildung zu gehen. Und für viele ist Schrift und auch die Zahlen neu. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, aber das bekommt man natürlich nur mit, wenn man vor Ort ist und nicht am Schreibtisch. Und jetzt sind alle diese Deutschkursangebote sind ja sehr, sehr vielfältig. Du hast ja, die sprechen perfekt Englisch, aber sie können nicht Deutsch. Bei denen geht's natürlich leichter, dass sie eine andere Sprache erlernen, ist wie bei Personen, wo man mit Bildern arbeiten muss, weil sie ganz einfach Analphabeten sind. Und im Zuge dieser Vermittlung der deutschen Sprache werden auch der Umgang mit Alltagssituationen geübt und trainiert, und da gehört auch die Alltagssprache dazu, sozusagen die Umgangssprache. Das muss jetzt nicht ein extremer Dialektkurs sein. Da geht es nicht um einen Orchkatzelschwarf zum Beispiel. Um das geht es nicht. Aber um das Gurkel und das Leberkässemmel.
Das ist ein gutes und Beispiel.
Das geht's.
Ja.
Und das geht's, ja. Dass man sich ganz einfach in der Gesellschaft bewegen kann. Und es geht auch weniger darum, dass die Asylwerber, Asylberechtigten, überhaupt die Zugewanderten Dialekt sprechen. Aber sie müssen Dialekt verstehen. Und das kann man bei diesen integrierten Deutsch- und Wertekurse perfekt vermitteln.
Ich glaube, die einzige große Hürde, die da noch besteht, ist die, dass die Menschen dann untereinander trotzdem wieder ihre eigene Sprache sprechen.
Ja. Natürlich. Das ist ja die große Herausforderung. Darum haben ja wir drei Säulen bei der Integration. Wir haben unter anderem Deutsch als gemeinsame Sprache. Ja. Dazu kommt Arbeit durchs Lebensmodell und Respekt vor unserer Lebensweise. Aber Deutsch als gemeinsame Sprache ist der Schlüssel. Wenn viele Ausländer aus einer Nation unter einem Dach sind, dann erschwert es natürlich das Erlernen der deutschen Sprache. Ich war in einem Ukrainerquartier. Dort ist es sehr deutlich geworden, weil die Ukrainer alle dieselbe Sprache sprechen. Ich war allerdings auch in einem Flüchtlingsquartier mit ausschließlich Afghanen. Und die Afghanen brauchen Deutsch als gemeinsame Sprache. Denn es ist ja unvorstellbar, wenn man nicht dort war, dass jemand aus Nordafghanistan mit jemandem aus Südafghanistan gar nicht reden kann, weil sie keine gemeinsame Sprache haben. Das sind unheimlich große Länder mit einer Ausdehnung wie ganz Europa. Und da habe ich auch schon gesagt, wenn ein Norweger nach Griechenland kommt, wird er auch Englisch als gemeinsame Sprache brauchen. Und wenn jetzt aus verschiedenen Teilen der Welt Leute nach Oberösterreich kommen, dann ist ganz einfach Deutsch die gemeinsame Sprache. Das ist die dahinterstehende Philosophie.
Und eine große Herausforderung.
Das ist eine große Herausforderung für alle. Das ist eine große Herausforderung natürlich für uns. Wir fördern ja diese Sprachkurse. Und das ist eine große Herausforderung für unsere Partner, dass sie, die die Sprachkurse anbieten oder die Wertekurse generell anbieten, dass sie das in einer Form und in einer Art und Weise machen, dass die Zugewanderten, dass die Chance groß ist, dass die Zugewanderten das auch erlernen können. Und die Methode ist immer gleich. Es ist ja wirklich interessant. Ich war in Bad Kreuzen, oder Bundesbetreuungsagentur, da gibt es einen eigenen Kindergarten für die ganz kleinen Zugewanderten. Und dort wird die Sprache mit denselben Bildern, mit derselben Methode vermittelt, die Sprache Deutsch, wie zwei Stocke höher bei den Erwachsenen. Also es sind genau dieselben Methoden, nur die Kinder tun sie leichter. Das ist auch klar, wie überall,
die lernen
schneller. Ganz einfach, und Erwachsene müssen halt, brauchen ein bisschen länger, aber es gelingt.
Christian, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Der Bereich Pflege, der liegt dir ja auch sehr am Herzen. Warum und welche konkreten Änderungen sind da geplant?
Ja, die Pflege ist ja eine der größten Herausforderungen neben der Integration. Denn wir leben in einer alternden Gesellschaft. Der Weg ist vorgezeichnet. Wir werden Gott sei Dank immer älter, auch dank des gesundheitlichen oder des medizinischen Fortschritts. Wir werden auch immer gesünder älter. Aber wir haben Systeme geschaffen, die an der Grenze sind. Ja, auf der einen Seite, wir brauchen immer mehr Personal, Pflegepersonal, Fachkräfte. Und auf der anderen Seite ist auch die Frage der Finanzierung die große Herausforderung. Und daher versuchen wir jetzt Modelle zu entwickeln. Wie kann denn die Pflege der Zukunft aussehen? Beziehungsweise vorher die Frage beantworten, wie schaut die Zukunft der Pflege überhaupt aus? Ja? Aber wir müssen ja mitdenken, dass jetzt sehr viele im Familienverband noch bis ins hohe Alter betreut werden. Und wir haben eine super Struktur. Wir haben die stationären Einrichtungen, wir haben die Alten- und Pflegeheime, wir haben mobile Dienste, wir haben Tagesstrukturen, wo man tagsüber die älteren Leute, wo sie zusammenfinden und gemeinsame Sachen erleben und durchführen. Wir müssen uns jetzt weiter überlegen, wie schaut denn das in 5, 10, 15 Jahren aus? Daher werden wir im Jänner ein Projekt starten unter dem Arbeitstitel Betreuungsarchitektur 2040, wo wir neue alternative Modelle entwickeln möchten, evaluieren möchten, durchrechnen und dann letztlich als Empfehlung an die Sozialhilfeverbände geben, damit es als ergänzendes System stationär, mobil und alternativ, sage ich jetzt einmal, drei, sind durchaus auch Mischformen der Pflege und Betreuung denkbar. Ich glaube, dass wir im zweiten Halbjahr 2025 hier schon viele neue, gute Modelle haben, die dann umgesetzt werden.
Du hast vorhin den Fachkräftemangel in der Pflege auch erwähnt. Wie willst du dem begegnen?
Wir haben ja die Fachkräftestrategie Pflege entwickelt, wurde unter meinem Vorgänger Wolfgang Hartmannsdörfer, gemeinsam mit den Partnerorganisationen, mit Gemeindebund, Städtebund. Also die Fachkräftestrategie ist wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie man quer über alle Parteigrenzen eine Lösung oder einen Lösungsweg für ein gemeinsames Problem erarbeiten und umsetzen kann. Diese Fachkräftestrategie ist auch sehr erfolgreich. Wir werden jetzt Ende des Jahres oder Anfang 2025 eine neuerliche Evaluierung machen. Es sind ja insgesamt 50 Maßnahmen. Wie viele von diesen Maßnahmen bereits umgesetzt sind, welche in Umsetzung sind und wo wir noch Handlungsbedarf haben. Und Schwerpunkt, um überhaupt die Pflege nachhaltig auch in Zukunft sichern zu können, sind Arbeitskräfte, 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 Fachkräfte. Und da haben wir jetzt zwei sehr positive Aspekte. Auf der einen Seite sind alle unsere einheimischen Ausbildungskurse, die wir anbieten, voll. Das heißt, der Pflegeberuf hat jetzt in den letzten Jahren einen wesentlichen Imagegewinn erfahren. Es ist plötzlich positiv besetzt. Das heißt, wir können sehr viele Fachkräfte in den unterschiedlichsten Berufen ausbilden, in Oberösterreich. Und parallel dazu ist auch die Rekrutierung von Fachkräften aus Drittstaaten sehr erfolgreich. Wir haben ja ein bewährtes Modell mit Fachkräften von den Philippinen. Wir haben das jetzt vor wenigen Wochen fixieren können, dass wir auch mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Brasilien, Verträge abschließen konnten und Agenturen, es war eine Ausschreibung und haben Agenturen da gefunden, die ein bestimmtes, also auf Anforderung, die entsprechenden Fachkräfte nach Oberösterreich bringen.
Christian, was motiviert dich persönlich jeden Tag, dich für das Wohl der Menschen in Oberösterreich einzusetzen?
Die Dankbarkeit der Menschen. Und das ist letztlich der Lohn dafür. Es funktioniert wie im Großen und im Kleinen. Ja. Als Bürgermeister sieht man, da sieht man das unmittelbar. Wenn man etwas erarbeitet hat, mit anderen natürlich, weil einer allein kann ja gar nichts ausrichten. Man braucht immer das Miteinander. Und wenn man dann sieht, dass die Lösung gut angenommen wird, dann freut man das. Da braucht nicht einmal irgendwie etwas sagen. Sondern allein aus der Beobachtung, dass das funktioniert und dass das so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, das ist Antrieb genug. Und im Großen ist das genau dasselbe. Da arbeiten mehr Leute, sind mehr Leute eingebunden. Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Auch hier ist so, einer allein kann gar nichts bewegen, sondern du brauchst die unterschiedlichen, es ist wie bei einem Uhrwerk. Es gibt verschiedene große Zahnräder, die müssen aber alle ineinander greifen. Und wenn diese Zahnräder ineinander greifen, dann funktioniert das Werkel. Und wenn ich feststelle, jetzt in dem Fall das Landesrat, das Werkel in mein Ressort funktioniert, dann gibt einem das Kraft. Und aus dieser Kraft heraus haben wir dann wieder Mut und Zuversicht und Optimismus für neue Aufgaben. Weil es kommt ja fast jede Woche, ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, aber jede Woche jedenfalls kommt eine neue Herausforderung auf einen zu. Und wenn man da auf Erfolge der Vergangenheit aufbauen kann, auch wenn es vielleicht ein ganz anderes Thema ist, dann ist das Optimale für die politische Arbeit, für die Gesellschaft.
Gibt es irgendeine prägende Kindheits- oder Jugenderfahrung, die dich in den Weg in die Politik gebracht hat?
Ja, das gibt's. Sehr interessante Frage. Ich bin in Steinbach an der Steyr in die Volksschule gegangen und dann nach Steyr ins Gymnasium. Und ich war dort 8 Jahre, also 2 Jahre Michaelerplatz und dann 6 Jahre Werndlpark. Und mir hat immer geärgert, dass niemand Steinbach an der Steyr kannte, in Steyr, obwohl es nur 18 Kilometer weg ist. Und dann habe ich zu mir gesagt, ja, okay, irgendwie muss man da was tun. Wenn es einmal die Möglichkeit gibt, hier Steinbach an der Steyr mitzugestalten, dass es zumindest in Steyr bekannt ist, ja, dann werde ich diesem Ruf folgen. Aber wie gesagt, das war in der Schulzeit. Dann habe ich studiert und dann bin ich irgendwann einmal gefragt worden, ob ich mich nicht engagieren möchte in der Gemeinde. Mit irgendeinem kleinen Projekt war das. Dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann ist mir das wieder Gott sei Dank eingefallen. Da war kein Weg vorgezeichnet zum Bürgermeister, zum Landtagsabgeordneten, zum Klubobmann, zum Landesrat, sondern das ist dann ganz einfach passiert. Aber der Einstieg war eigentlich das, die Heimatgemeinde so mitzugestalten, dass sie im 18 Kilometer entfernten Steyr sichtbar wird. Das ist ja witzig. Es ist gelungen. Ja, es ist gelungen. Aber ich glaube, das ist ja gerade, könnte ja ein Modell sein, oder ich weiß es, dass es ein Modell ist, Leute für die Politik zu begeistern. Weil vielfach haben wir ja komplett andere Vorstellungen von der Politik, wenn man so irgendwie redet, weil heißt ja Politik Gestaltung des Lebensumfeldes und des eigenen Lebensraums, Mitarbeiter an einer positiven Entwicklung seiner Heimat. Und das kann man im Kleinen machen, das kann man projektbezogen machen oder das kann man ganz allgemein machen, um hier naja, das Zusammenleben mitzugestalten, ja, Angebote zu entwickeln. Und ich glaube, dass jeder in irgendeiner Form auf die eine oder Art und andere Weise, aber immer mit demselben Bestreben in der Politik gelandet ist. Bin überzeugt davon.
Was sind denn deine wichtigsten persönlichen Ziele jetzt für die nächsten 3 Jahre als Landesrat?
Die wichtigsten persönlichen Ziele, ja, sind, ja, natürlich als erstes gesund bleiben. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Und dann, dass man möglichst viel Verbündete für die eigenen Ideen bekommt, ja. ich gehe jetzt nicht mit einem, natürlich habe ich gewisse Vorstellungen, in welche Richtung und was wir jetzt in nächster Zeit angehen oder was wir starten oder zu Ende bringen. Es geht ja auch immer etwas abzuschließen, ja, aber auch Neues weiterzuentwickeln und Positives fortzuführen. Es gibt ja keinen Grund, wenn was super läuft, warum man das anders macht. Aber man muss für jede Form Verbündete gewinnen und das wäre eigentlich mein großer Wunsch, dass das gelingt in der politischen Arbeit. Und privat habe ich natürlich dann auch nur einen Wunsch, dass der LASK endlich einmal dauerhaft auf der Erfolgsstraße ist. Aber das wird nicht, also das ist schwierig, weil zumindest, dass man nicht immer Hochs und Tiefs in immer kürzeren Abständen hat, sondern dass man irgendwann einmal mit einer Gewissheit ins Stadion gehen kann, dass da gekämpft wird von der ersten bis zur letzten Minute. Weil das bin ich in meinem Leben auch so gewohnt, dass man von der, wenn man sagt, ja, ich mache eine Aufgabe, dann mache ich das zu 100% und nicht nur zu 60% oder 70%. Auch wenn nicht jeder Tag gleich ist, aber die Menschen erwarten das. Und was von mir erwartet wird als Politiker, das verlange ich als Fan auf dem Stehplatz, erwarte ich auch von den Kicker unten, dass die rennen vom Anfang bis zum Schluss und nicht laschieren. Und in letzter Zeit habe ich leider den Eindruck gehabt, dass da manches Mal die Einstellung fehlt. Daher sind auch die Ergebnisse so, wie sie sind. Ja. Aber ich bleibe trotzdem in LASK dran.
Das heißt, du bist Fußballfan. Spielst du selber auch oder hast du selber gespielt?
Ja, früher mal gespielt, ja, im Nachwuchs. Aber dann ist das irgendwie zeitlich und mit Studieren und Bundesheer und alles. Das hat sich dann irgendwie, ja, also im Sande verlaufen. Bin dann zwar wesentlich später wieder eingestiegen, in dem Vorstand der Union, aber aktiv nimmer.
Christian, welche Werte sind für dich unverhandelbar, sowohl beruflich als auch privat?
Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft, Mitgefühl, ich glaube, das ist wichtig, Lebensfreude und immer optimistisch an die Dinge heranzugehen. Also vom Sudan ist noch nie was besser geworden, man kann sich ärgern. Aber man muss schauen, das zu verbessern. Also ein gewisser Optimismus gehört zum Leben dazu und auch die Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen und nicht davonlaufen, sondern sich der Herausforderung stellen. Das ist, glaube ich, überhaupt eines von den wichtigsten.
Das hast du jetzt auch bewiesen, ja, letztendlich.
Ja, aber das nicht davonlaufen, das ist, glaube ich, überhaupt das Wichtigste, sondern immer das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen.
Was bedeutet für dich Respekt und wie setzt du das persönlich in deiner Arbeit um?
Also Respekt heißt für mich ein wertschätzendes Miteinander. Und ein wertschätzend, Respekt heißt Wertschätzung, weil ich das reduzieren darf. Respekt heißt Wertschätzung. Im Umgang miteinander, im Anerkennen der Leistungen, vielleicht auch im Anerkennen der Lebensart des Einzelnen, es lebt ja nicht jeder. Der Mensch ist ein Individuum, der Mensch ist zwar ein soziales Wesen, er braucht die Gemeinschaft, aber er braucht auch einen Freiraum, um sich zu entfalten. Das ist Respekt und Wertschätzung.
Wie definierst du den Begriff Verantwortung und inwiefern prägt er dich in deinen politischen Entscheidungen?
Also Verantwortung begleitet mich eigentlich das ganze Leben. Das heißt, Verantwortung heißt ja, selbst Entscheidungen zu treffen und zu diesen Entscheidungen zu stehen, also was man jetzt persönlich selbst betrifft. Und wenn man sagt, Verantwortung für die Gesellschaft oder für die anderen, dann heißt es, gute Modelle zu entwickeln, versuche eine Aufgabe zu lösen, ohne seinen Willen jetzt eins zu eins durchzusetzen, sondern auch andere Meinungen zu akzeptieren und versuchen, aus einem Bündel verschiedenster Meinungen das Gemeinsame herauszuarbeiten und dann das auch gemeinsam umzusetzen. Ich glaube, das ist, gehört zur Verantwortung dazu, dass man Verantwortung auch so sieht, dass man unter Umständen einen Schritt zurückgehen muss, um eine Lösung zu ermöglichen. Es gibt niemanden, der nur Recht hat, und es gibt niemanden, der nur Unrecht hat. Sondern gute, nachhaltige, auf Dauer ausgerichtete Lösungen können nur dann funktionieren, wenn sich jeder wiederfindet. Und das ist nämlich Verantwortung. Nicht seinen Willen durchzusetzen, sondern das Größtmögliche, den größten gemeinsamen Nenner aus den verschiedenen Zugängen zu finden, um ein Problem zu lösen.
Gibt es irgendein Zitat oder ein Lebensmotto, eine Philosophie, die dich in schwierigen Zeiten begleitet?
Also es gibt mehrere Dinge. Das kürzeste ist, es wird schon. Das ist ein, ja,
das ist... Das ist der Optimist dann.
Na, das ist der Optimist, ja. Das hat sich durchgesetzt immer, weil irgendwie denkst du ja oft, boah, wie kann das jetzt gehen? Und dann muss man sich denken, es wird schon. Ja. Dann alles zu seiner Zeit, ist auch so eine Art Lebensmotto von mir. Das heißt, wenn es zum Arbeiten ist, ist es zum Arbeiten und wenn es zum Feiern ist, ist es zum Feiern. Wenn ich das so sagen darf, weil das gehört dazu, die gemeinsame Freude über ein gelungenes Projekt ist auch Abschluss dann wieder einer Phase, ein Projekt ist abgeschlossen, dann gehört das gefeiert, gewürdigt und dann geht es auf zu neuen Zielen und dann letztlich auch irgendwie der Wahrspruch des LASK, jetzt bin ich wieder dort. Dem Freund, du hast das jetzt, ich muss nämlich überlegen, das ist nämlich ein Mehrzeiler, ja. Dem Freund die Hand, dem Feind die Wehr, schwarz-weiß der Dress und blank die Ehr.
Aha, das klingt aber, schön, ja, hört sich gut an.
Das ist das Motto vom Gründungsjahr 1908. Dem Freund die Hand, dem Feind die Wehr, schwarz-weiß der Dress und blank die Ehr.
Also durch und durch ein echter, richtiger Fan. Ein
ja, das stimmt, ja.
Immer schon gewesen?
Immer, seit über 50 Jahren. Trotz aller Höhen und Tiefen, trotz aller finanziellen Turbulenzen. Aber ich sage, der LASK ist wie das Leben. Es geht immer auf und ab und oft denkst du, boah, was soll ich da rauskommen? Aber wichtig ist, dass man immer positiv ist und von Spiel zu Spiel denkt. Ja, wie du so schön heißt, das ist eine alte Fußballerweisheit. Aber es trifft eigentlich, wenn du die kleinen Dinge in Ordnung hast, dann gibt dir das die Sicherheit für die großen Dinge. Und irgendwann, bei vielen erfolgreichen kleinen Schritten, dann ist auf einmal zum Schluss das gesamte Ganze ebenfalls erfolgreich und positiv.
Christian, meine letzte Frage nun zum Abschluss. Was stimmt dich zuversichtlich?
Das Leuchten in den Augen der Menschen. Man muss ja, ich bin jetzt wirklich sehr viel unterwegs. Ja? Ich bin in den verschiedensten Einrichtungen, ich komme mit den unterschiedlichsten Leuten zusammen. Und manche schauen krantig aus. Ja? Irgendwie ist, oder andere haben ein Dauerlächeln, obwohl sie eigentlich nicht gut aufgelegt sind. Daher blicke ich immer in die Augen der Menschen und ich stelle fest, dass jeder das Leuchten in die Augen hat, vor allem dann, wenn er anderen hilft. Und auch, wenn sie das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Also gerade im Bereich der Behinderten ist das schon. Aber da merkst du mir, was für eine Freude, dass sie einfache Aufgaben erfüllen, weil das ganz einfach ein Teil der Menschenwürde und gebraucht zu werden, eine Aufgabe zu haben. Ja? Aber das Leuchten in den Augen der Menschen, das macht mich zuversichtlich, dass wir die großen Herausforderungen in der Zukunft gemeinsam meistern können.
Das waren jetzt sehr, sehr schöne Abschlussworte. Das Gespräch war wahnsinnig interessant. Ich könnte jetzt mit dir noch stundenlang reden. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Christian Dörfel, danke.
Ja, danke für die Einladung und für das angenehme Gespräch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.